Jonas, da war doch noch die Geschichte mit dem Goldfisch.
Ja, es gab eine Studie, die herausgefunden haben soll, dass die Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen von 12 Sekunden im Jahr 2000 auf nur 8 Sekunden im Jahr 2018 gesunken sein soll. Also weniger Aufmerksamkeit, so viel wie ein Goldfisch.
Eine Studie, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein Mythos? Gibt es schon eine Gegenstudie? Ja, was ist dran? Wir wissen es nicht ganz genau. Es wird unterschiedlich diskutiert, aber allein der Ansatz ist schon spannend. Und das ist das, was ich auf jeden Fall mit unterschreiben möchte, dass ich so Veränderungen merke und die damit verbundene Problematik. Wie gelingt es uns, die Aufmerksamkeit hochzuhalten? Das ist die Fragestellung, die wir heute bearbeiten möchten.
Im Training, im Setting, im Workshop Interaktion schaffen, unterschiedliche Szenarien geben, dass die Leute dranbleiben. Viel Spaß bei der Folge.
Goldfisch, spannendes Thema. Wie misst man eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs? Was es doch alles für Studien gibt. Aber ein bisschen wird das heute unser Thema sein.
Ja, und vielleicht schaffen wir es ja herauszufinden, wie das beim Goldfisch ist. Gegenüber steht Axel Racho, mein Kollege, und ich bin Jonas Lahmann. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir schauen uns ein bisschen an, was gibt es alles so für vielfältige Dinge, die ich in meinem Training machen kann, damit es den Unterschied macht beim Lernen, damit Lernen überhaupt möglich ist, damit was hängen bleibt, egal welche Inhalte.
Interaktion ist so der rote Faden heute. Wir wollen über verschiedene Interaktionsformate in Veranstaltungen sprechen. Und also am anderen Ende der Skala ist immer so unser Gruselbild. Da ist ein Dozent, eine Dozentin, ein Trainer, eine Trainerin, die sehr viel von sich selber erzählt, die sehr viel über das Thema erzählt, auf immer die gleiche Art und Weise. Und der böse Feind ist PowerPoint, 120 Folien, die an einem Tag irgendwie durchgearbeitet werden müssen. Und methodisch eher einseitig. Und das ist der Killer.
Ja, und wenn ich mal überlege, warum bin ich überhaupt Trainer geworden? Dann ist das für mich ein ganz entscheidender Punkt. Ich habe selber viele Trainings auch besucht, bevor ich überhaupt Trainer war, und habe mir immer gedacht, also irgendwie nach anderthalb Stunden sitzen und zuhören und konsumieren ist irgendwann die Luft raus. Und dann kamen aber noch 6,5 Stunden. Klar ist dann zwischendurch eine Pause und Mittagspause, man steht auf, man quatscht und unterhält sich, aber dann sitzt man am Ende doch wieder da. Und vielleicht noch mit Tisch, dass man sich ablehnen kann und so aufstützen kann. Und man macht sich dann seine Notizen. Also ich bin zum Beispiel so einer, ich mache mir die ganze Zeit Notizen. Und darüber sortiere ich meine Gedanken. Weil ich glaube, ich sonst vielleicht, wir haben es gerade mit dem Goldfisch gehört, gar nicht mich konzentrieren könnte.
Ja, mir geht's ähnlich. Also Notizen muss ich auf jeden Fall auch machen. Und jetzt sind wir schon bei einer Interaktionsform. Den Leuten Gelegenheit geben, Notizen zu machen, was mitzuschreiben. Also entsprechende Materialien zur Verfügung stellen. Das ist schon die erste Geschichte. Also nicht nur zuhören, sondern auch die Gelegenheit geben, etwas aufzuschreiben. Und ich selber brauche das auch, aber du hast gerade 1,5 Stunden zuhören. Boah, da wäre ich schon weg. Also das ist bei mir wesentlich kürzer. Ich brauche sofort Abwechslung. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Motor, dass ich selber, wenn ich eine Veranstaltung konzipiere, sehr darauf achte, abzuwechseln. Also 20 Minuten ist bei mir immer so die Zahl, die rumgeistert. Also wenn ich selber einen Vortrag mache, nicht länger als 20 Minuten. Wenn es dann eine Methode gibt, wäre es auch gut, wenn die nach 20 Minuten zu Ende wäre. In Klammern, das geht nicht immer, weil es manchmal auch länger ist. Aber so von der Idee her ist 20 Minuten für mich immer ein guter Leitfaden.
Und wenn du, ich sag mal, jetzt auf dem Brett, wenn du sagst, ich konzipiere ein Training, Axel, teilst du dann dein Training so nach 20 Minuten Blöcken ein? Weil wir haben einige Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich, die sagen, Mensch, gib doch mal einen Tipp, wie konzipiert man das? Und wir beide haben Erfahrung, ja, du mehr als ich noch, wenn man sagt, man unterschiedliche Formate, Interaktionsmöglichkeiten. Gehst du dann vor, dass du sagst, alle 20 Minuten mache ich abwechselnd Interaktion, mal Vortrag, mal Feedback, mal Reflexion, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, pipapo?
Es ist nicht so, dass ich das so ganz streng plane, sondern ich schreibe das Konzept erstmal runter und wundere mich, dass dann hinterher doch irgendwie so rauskommt. Also wenn es eine Kennenlernsequenz gibt, ein Warming-up, direkt zu Beginn natürlich mit Namen lernen und was man so macht, aber Vorstellungsrunde, nicht länger als 20 Minuten, auf jeden Fall. Dann kommt ja so ein Intro-Teil, Orga-Teil. Okay, der muss wesentlich kürzer sein als 20 Minuten, weil das sind ja in der Regel nur ein paar Fakten. Aber dann geht man ja ins Thema rein, in die Problemlage, die man hat, die zu definieren und sich dem Thema im ersten Schritt zu nähern. Auf jeden Fall auch nicht länger als 20 Minuten. Dann müssen schon wieder spätestens die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorkommen. Also kommt ganz gut hin, so insgesamt mit den 20 Minuten. Aber es ist nicht so, dass ich so ein Minutenraster immer als Leitfaden habe.
Ja, jetzt haben wir natürlich auch mal selber Teilnehmende, die vielleicht so geprägt sind und das auch kennen, dass schon viel konsumiert werden kann. Also man richtet sich sein Plätzchen ein, man sitzt jetzt hier. Und jetzt sagst du schon, am Anfang kommt das Warming-up. Startest du, sagen wir mal, 9 Uhr geht das Training los, startest du dann direkt um 9 mit einer Interaktion oder kommt dann erst doch die Orga oder das Chart?
Die Interaktion kommt zuerst. Also schon, weil ich damit auch ein Zeichen setzen will, nämlich das Zeichen, hier wird direkt was gemacht und nicht das Zeichen, ich sage euch, wo es lang geht und hier ist mein Plan. Das ist wichtig, aber es ist nicht so wichtig, dass das die allererste Information sein muss. Und dementsprechend fange ich immer mit Action an, mit irgendetwas, was die Mundwinkel nach oben zieht. Also wir haben ja hier auch im Podcast genügend Beispiele in der Rubrik Warming Up. Wie steigt man ein? Und wenn ihr da hinguckt, hey, das sind alles 20-Minuten-Geschichten. Ne? Da dauert nichts eine Stunde. Wofür auch?
Und wir haben euch in der PDF, die ihr unter logbuch-training.de immer neben der Podcast-Folge finden könnt, komplett gratis zum Download, ohne Anmeldung, einfach draufklicken und ihr habt die PDF direkt, haben wir euch die Interaktionsformate abgebildet, über die wir jetzt gleich sprechen. Und wir starten mit Bewegungs- und Aufstellungsformate. Eine deiner Techniken, die ich von dir kennengelernt habe, ist auch eine unserer ersten Folgen. Die erste Folge ist Vierecken-Achsel.
Ja, Bewegungs- und Aufstellungsformate sind Geschichten, womit ich so ein bisschen die Teilnehmer erstmal von ihren Plätzen weghole und schon ein Meinungsbild erstelle. Weil die Menschen, die im Raum da neu zusammenkommen, die wissen ja noch nichts voneinander. Und über die Bewegungs- und Aufstellungsformate schaffe ich es dann zum ersten Mal, dass sie sich äußern, dass sie sich positionieren, aber jetzt nicht stundenlang reden, das ist mir am Anfang ganz wichtig. Mhm. Also sie sollen sich zeigen, was sagen, aber bitte nicht jeder in unendlicher Ausführlichkeit, dafür ist hinterher noch Zeit. Und an Varianten findet ihr natürlich einiges, was wir auch schon beschrieben haben, die Vier-Ecken-Geschichte, wo die Leute sich immer einem Thema zuordnen sollen, Skalierungsgeschichten, wo am Boden eine Achse abgebildet ist mit Klebeband und man stellt sich auf die Position, die einem selber gefällt oder die einen selber betrifft. Das sind so unkomplizierte Geschichten, wie man schon zu Beginn so ein Meinungsbild erstellen kann.
Ja, und jeder kommt mal schon dran. Oder auch nicht, aber es steht oder sie steht schon mal im Raum. Ich finde das auch sehr wichtig für den Gruppenprozess. Gruppendynamik entsteht schon direkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast gerade gesagt, so Skalierung, ne, von 0 bis 100. Wie wach bin ich heute fürs Training? Wie fit bin ich? Wenn ich mich da schon mal gruppiere, dann kann ich ja auch schon zeigen, ja, was ist so mein Motivationslevel, schon direkt am Anfang. Oder wenn du es Themenbezug hat, dann gruppieren sich die Leute ein und der ein oder andere sieht vielleicht, ach guck mal, der geht's auch so. Ne? Und wir haben automatisch schon eine Veränderung, anstatt von einem Halbkreis, wo die Leute sitzen, vielleicht noch mit dem Partner, der Partnerin, mit dem sie angekommen sind, zusammen in so einem kleinen Cluster, wird das aufgebrochen, weil jeder nach seiner Meinung sich im Raum verteilt. Und direkt halt körperliche Aktivität und Bewegung.
Ja, und von Anfang an ist klar, hier passiert was. Das ist nicht die Veranstaltung, wo ich die ganze Zeit still sitze. Ja. Und auch Menschen mit Handicap sind da voll dabei, sobald man sich so ein bisschen im Raum bewegt. Das muss ja nichts Großartiges sein, verändert sich die Stimmung.
Ja, und die Leute haben schon einen Bezug zum Thema. Damit kann ich es vielleicht schon anschneiden. Und dann kommt ein Impuls, ein Vortrag. Ich zeige vielleicht ein Video. Ich gebe auf unterschiedliche Weise, präsentiere ich Inhalte. Vielleicht mit einer Flipchart, wo ich was draufgemalt habe, wo ich was dran klebe. Ich gebe Raum für meinen Inhalt des Trainings. Und die Teilnehmenden merken, okay, die und die Sachen sind vielleicht neue Aspekte. Man hört zu. Und auch hier wieder, die Länge ist entscheidend. Also wenn ich jetzt zu langen Raum gebe, dann fallen die vielleicht schon hinten rüber, weil ich eben nur ein Format habe. Aber ich kann das zum Beispiel wechseln. Ich mache das ganz gern, dass ich einen Einstieg mache über ein Video. Das zeige ich 20, 30, 40 Sekunden, wo man was zeigt. Und danach geht's los in so einen Vortrag, wie so eine kleine Mini-Keynote, wo man dann natürlich genau erklärt, vielleicht, sagen wir mal, beim Thema Gesprächsführung. Bei mir ist ganz gerne am Anfang so ein Aufhänger, was ist die Relevanz von Zuhören? Also ich selber, anstatt dass ich viel spreche, herauszuarbeiten, was hilft mir zuzuhören?
Diese Frontalimpulse, ne, als eine Möglichkeit, hängen ja auch immer zusammen mit der Gesamtdauer der Veranstaltung. Ne, wenn wir jetzt eine Tagesveranstaltung haben, müssen wir ja nicht am Anfang sehr viel reden. Da wissen wir ja, kommen ja noch ein paar Momente, ich kann es ja splitten. Wenn ich nur einen 2-Stunden-Slot habe in der Veranstaltung, muss ich natürlich ganz anders rangehen. Da verschiebt sich das alles schon. Der erste Impuls wird kürzer sein. Dann kommt hier der Wissensimpuls, die Präsentation in irgendeiner Form. Die wird dann auch nach 20 Minuten garantiert zu Ende sein, weil wir dann ein bisschen was bringen müssen, dass wir die Leute auch abholen, schnell. Und idealerweise arbeiten wir halt von vornherein in diesen Präsentationsformaten auch immer schon mit Fragen. Und das soll gleich so der nächste Punkt sein und auf jeden Fall ein Hinweis, der auch durchdacht sein muss. Wo genau möchte ich welche Frage stellen? Und da erlebe ich oft, eine Präsentation wird so gehalten, ja, und die Frage wird eher so, ach, dann frage ich die irgendwann mal so zwischendurch. Ne? Ich finde es viel interessanter, wenn es eine sehr durchdachte Frage ist und nach 4 Folien beispielsweise die Frage zentral auf Folie Nummer 5 steht. Ne? Dann sehen die Leute, boah, der hat sich vorbereitet, der weiß genau, jetzt sind wir dran. Und sie lernen da, oh, es geht maximal 4 Folien, jetzt kommt Folie 5. Und zack, da ist die Frage und jetzt sind wir wieder gefragt.
Wenn so eine Frage da ist, Axel, was spricht dich an? Also du hast es gerade so angeteasert, es muss eine durchdachte Frage sein. Was sind so Fragen, wo du selber sagst, das spricht dich an oder das ist lernunterstützend?
Ja, am Anfang auf jeden Fall Fragen, die erfahrungsbasiert sind, wo ich so denke, die Leute können aus ihrer Erfahrung heraus das gut beantworten. Also nicht wissensorientierte Fragen, weil das können nur die beantworten, die das Wissen schon haben. Ja, und Erfahrung hat jeder und jede schon irgendwie gemacht. Ich muss sie halt nur entsprechend abrufen. Ne? Zum Beispiel mit der Frage, welche Erfahrungen habt ihr mit interaktiven Methoden gemacht?
Ja. Und jetzt rattert es schon im Kopf und man überlegt sich selber, was war ein guter Vortrag, wo man eine gute Frage rauskam. Ne?
Genau, und weniger die Frage, welche Interaktionsformate kennt ihr alle? Das ist wieder Wissensorientierung. Und dann denken die einen, oh Gott, da weiß ich ja noch gar nicht so viel. Ja, das ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Und das finde ich immer spannend, wenn es den Referenten und Referentinnen gelingt, in ihrer Präsentation gut choreografierte Fragen einzusetzen. Und dann können wieder ein paar Folien kommen oder ein neues Chart gezeigt werden. Und dann wird eine Präsentation auch unterhaltsam, wenn von vornherein klar ist, sie wird unterbrochen, sie ist interaktiv.
Ja, genau. Und ich sag mal, so ein bisschen Bashing machen wir ja schon auf diese PowerPoint-Präsentation. Und du bringst nur mit rein, als Interaktions Weiterführungsformat ist Fragen und Antworten reinzugeben. Die Gruppe darf rückfragen, ich präsentiere nicht alleine. Aber ich bleibe mal einmal nochmal bei der PowerPoint-Präsentation. Du hast gesagt, 4 Folien. Kann man das denn zumuten? Kann man das denn machen? Oder ist das schon zu viel?
Tja, es kommt so ein bisschen drauf an, was auf den Folien drauf ist. Also über das Thema PowerPoint haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber 4 Folien heißt 4 Themenwechsel. Das da würde ich auf jeden Fall sagen, das kann man gut ertragen. Es können ja auch 5 sein, es könnten auch 3 sein. Meine Botschaft soll sein, möglichst an das Publikum gezielt zu denken und rasch zu unterbrechen. Also nicht die ganze Zeit zu reden. Das ist ja eher das, was man schon mal erlebt. Diese permanente Folien an Folien Präsentation.
Und wo auch wenig Story ist, ne? Also wenn dann so Zahlen, Daten, Fakten geliefert werden oder nur Begrifflichkeiten sind, finde ich schalte dann ab und brauche dann mal eine Erklärung, einen Wechsel. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Du sagst es, mit einer Frage aufgreifen, Raum geben, Erfahrungen reingeben, weiter geht's. Aus den Erfahrungen, die kommen, das weiß ich ja als Trainer, dass diese irgendwas wird ja kommen als Antwort, darauf wieder aufzubauen. Und geschickt ist es natürlich dann, wenn ich das schon vorher weiß, habe vielleicht schon 1-2 Trainings gemacht, die in dieser Richtung gehen und weiß, welche Erfahrungen die gemacht haben. Und gehe dann in meiner Präsentation weiter. Und ich finde, dann kann man so ein Format auch gut diese 20 Minuten durchziehen. Und die Teilnehmer sind trotzdem aktiv. Ja, wie geht's danach weiter? Also, wir haben einen Input gehabt und die Leute haben schon im Sitzen vielleicht oder im Stehen, je nachdem, was für ein Präsentationsformat wir haben, haben Fragen gestellt, Antworten, haben vielleicht auch selber schon überlegt. Ich finde, dann ist wichtig, einen Austausch zu ermöglichen. Wir haben nicht nur Erfahrungen, die ich jetzt selber mit dem Trainer, der Trainerin kommuniziere, sondern auch untereinander. In vielleicht Formaten Tandem, ne, so Partnerarbeit zu zweit, tut euch mal zu zweit zusammen. Oder zu dritt, kleine Gruppen, vielleicht auch bis zu 5 Personen. Oder vielleicht das Ganze auch im Großen als Diskussion.
Es gibt so einen Leitgedanken, den ich hier ganz spannend finde. Einatmen und Ausatmen. Das Einatmen, das war die Präsentation und das Ausatmen ist genau das, was du jetzt gerade eben in verschiedenen Formaten schon benannt hast. Also alle Formen, wo die Leute dann was dazu sagen können. Und welche von den 3 vorgestellten Formen ich jetzt wähle, also das Tandem, die Kleingruppe oder die offene Diskussion, das ist auch immer so ein bisschen davon abhängig, was ich überhaupt generell für ein Setting habe. Wenn ich eher kongressartig unterwegs bin, also in großen Gruppen, dann sind Diskussionen ja nur ganz schwer möglich, weil immer nur so Einzelpersonen vorkommen. Dann arbeite ich eher mit Murmelgruppen, Tandem-Geschichten, dass halt Gespräche zwischen Nachbarn und Nachbarinnen stattfinden. In kleineren Formaten kann man natürlich Diskussionen herrlich laufen lassen. Kleingruppenarbeit ist ja immer die Geschichte, will ich Unterschiedlichkeit in Ergebnissen haben? Also will ich nicht die ganze Gruppe auf eine Aussage festnorden, sondern will ich Position A, B und C haben und deswegen formiere ich dann Kleingruppen, die diese 3 Positionen erarbeiten. Also da gibt es ja so viele Spielarten. Wichtig ist halt nur, dass wenn es vorher lang war und Input gegeben hat, dann den Leuten auch den Raum zu geben.
Ja, wir machen das so und wir haben ja auch daran Spaß, dass man selber Interaktionsmöglichkeiten hat. Doch worauf fußt das Ganze? Eine Studie aus dem Jahr 2021 sagt, Studierende, die an interaktiven Aktivitäten, Diskussionen und Feedback teilnehmen, zeigten eine verbesserte akademische Leistung im Vergleich zu traditionellen Unterrichtsformaten. Ah. Also traditionell nur Vortrag. Ja. Und so kennt man es ja auch noch aus der Uni. Ne? 1,5 Stunden, ich bleibe in meiner Reihe sitzen, höre im Hörsaal zu. Und das finde ich ja spannend zu überlegen, dass der Lernerfolg im Zentrum steht. Und wenn ich Feedback kriege in einer kleinen Gruppe, wenn ich darüber diskutiere, nachdenke, Vor- und Nachteile, Pro und Contra, Kritik erlaube, mit meinem Gegenüber Erfahrung austausche, dann passiert anscheinend mehr im Kopf.
Ja, und kurzfristig, ne, also das, was du gerade erzählt hast, ist ja auch eine Form von Erwachsenenbildung, ne, das Studium. Es gibt einen großen Saal, die Leute hören dem Professor, der Professorin zu, aber sie kommen nicht in die Interaktion. Ja, das Einzige, was sie machen, ist mitschreiben, ja, 1,5 Stunden mitschreiben. Ne, und diese Interaktion zu ermöglichen, das ist ja unsere große Gelegenheit. Und finde ich toll, dass die Studien da genau das bestätigen, was wir aus dem Bauch heraus ja schon lange und unheimlich gerne machen.
Ja, jetzt will ich mal dich fragen, Axel, wenn du ja selber diskutiert hast und auch schon Inhalte gemacht hast. Ich habe jetzt auf unserem Zettel hier stehen, was ihr auch in der PDF findet, Einzelarbeit. Bist du jemand, der auch gerne alleine für sich lernt? Also der sich Sachen nochmal aufschreibt, reflektiert, ein Modell entwickelt?
Einzelarbeit finde ich einen ganz wichtigen Aspekt für mich in Veranstaltungen, die länger sind. Also ich habe immer selber, wenn ich Teilnehmer bin, so das Gefühl, jetzt kommen 2 Stunden und wenn ich da drin jetzt eine halbe Stunde Einzelarbeit habe, dann denke ich mir so, oh nee, in 2 Stunden sollst du bitte hier auf den Punkt kommen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich so eine zweitägige Veranstaltung habe, wo ja viel passiert ist, wo Wissensinput war, aber auch Gruppenarbeit und so, dann da drin auch wirklich ganz bewusst mal einen Moment gesagt zu bekommen, so, in den kommenden 20 Minuten setz dich bitte hin und denk mal über die und die Fragestellung nach. Das finde ich für mich selber auch eine ganz wichtige Geschichte. Zumal ich so eine Tendenz auch selber habe, schnell weiterzugehen. Und das bremst so ein bisschen aus. Und ich weiß, so wie ich bin, schnell weitergehen, so sind andere Lerner und Lernerinnen nicht. Die brauchen diese Ruhe auch. Und deswegen ist für mich die Einzelarbeit auch ein ganz wesentlicher Bestandteil.
Ja, und zum Beispiel, wenn ich Moderationstraining mache über 3 Tage, dann ist es so, dass wir Bühnenmoderation trainieren und dafür schreiben sich die Teilnehmenden auch kleine Moderationseinstiege auf. Also wie zum Beispiel, ne, Vorhang geht auf, die ersten Worte. Und wenn ich die in der Gruppe aufschreiben lassen würde, finde ich das immer schwierig, weil dann vielleicht schon Input kommt, mach das so und ich selber als Teilnehmer habe mir es immer gewünscht, dass ich einmal ausatmen kann, selber nachdenke, reflektiere, ich schreibe mir meine Notizen und dann kriege ich wieder Feedback. Und das kann ich vielleicht auch als Schleife spielen. Ne? Danach gehe ich nochmal in meine kleine Gruppe. Meine Einzelarbeit ist dann vielleicht nochmal zur Überarbeitung. Habe aber selber die Zeit, einmal meine Gedanken in meinem eigenen Tempo zu machen. Ich finde zum Beispiel immer schwierig, wenn man so die Aufgabe stellt, lest euch mal den Text durch. Und dann sitzen da 12 Leute und jeder hat eine andere Lesegeschwindigkeit. Und dann sind halt manche schon rasend schnell fertig, ne? Dann schreiben die sich was auf und dann gucken die. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast.
Ja,
ne?
Klar.
Dann gucken
klar,
die so
klar.
rum. Und dann sind diejenigen, die vielleicht langsamer lesen oder sich nochmal eine Notiz machen, drüber nachdenken, die fühlen sich unter Stress. Die kommen unter Druck. Und deswegen zum Beispiel mache ich das gerne, wenn so Leseaufgaben sind, dass ich sage, steht mal bitte auf, ihr habt den Zettel, nehmt einen Stift, verteilt euch im Raum, in 10 Minuten treffen wir uns wieder. Wo ich weiß, vielleicht 1,5 Seiten haben die in 10 Minuten durch. Und jeder, sage ich dann auch so, kann sich auch einen Kaffee holen oder einen Tee, je nachdem, was einem so in der Lesestimmung hilft. Das finde ich zum Beispiel in der Einzelarbeit durchlesen, was auch Sinn macht, mal Wissen einmal reinzugeben in Form von Text, stressfreier.
Ja, in unseren Settings ist das ja gut möglich, weil wir oft in Hotels, Tagungshäusern sind, da gibt es ja solche Bereiche. In Unterrichtssituationen ist das immer ein bisschen schwieriger. Man geht raus und macht es draußen. Aber die Idee dahinter ist halt, die Position wieder zu verändern. Und dadurch eine andere Form des Lernens zu ermöglichen.
Immer mal wieder andere Settings auch anzubieten. Stell dir mal vor, du kommst nach der Mittagspause wieder und vorher war der Raum klassisch eingerichtet wie in jedem Seminar- oder Trainingssetup und auf einmal ist alles wie in so einem Plenarsaal. In einer Gesprächsatmosphäre, runder Kreis drumherum. Die Leute sitzen ganz anders. Es sieht so ein bisschen aus wie vielleicht im Bundestag. Und schon habe ich ein anderes Setting. Und vorne sind ein Rednerpult aufgebaut und wir machen eine Simulation. Wir simulieren, wie zum Beispiel eine Rede vor einem Vorstand geführt wird. Und aus dem Jahr 2021 gibt es eine Studie zu erlebnisorientiertes Lernen. Das besagt, dass es die Motivation steigert, das Engagement der Lernenden altersunabhängig. So ein Beispiel, wie ich jetzt so ein Setting gemacht habe, eine Simulation, wirklich das, was ich gelernt habe, übertragen, ausprobieren. In Form einer Simulation oder ein Rollenspiel.
Ja, genau. Die Vokabeln stehen so nebeneinander, Rollenspiel und Simulation. Früher habe ich es mehr so Rollenspiel genannt, aber viele Leute haben da auch eine gewisse Abneigung gegenüber dieser Vokabel, weil das schon so aufs darstellende Spiel so hinweist, jetzt muss ich eine Rolle spielen. Nicht, du musst in deiner Rolle was spielen. Deswegen nenne ich es auch lieber Simulation. Das Wort hast du jetzt häufig benutzt. Ganz beliebte Interaktionsform und auch eine, die in vielen Situationen, die sich Training nennen, originär mit dazugehören. Wir trainieren das, wir üben das mal ein. Wir simulieren das mal unter genau den gleichen Bedingungen, wie es hinterher in der Praxis ist. Also Beratungsgespräch, der eine ist der Kunde, der andere ist der Beratende. Und dann läuft das Gespräch rund um das Thema. Das gehört in Veranstaltungen mit rein oder andersherum. Wir mit unseren Veranstaltungen sind ja der einzige geschützte Rahmen, wo man sowas überhaupt machen kann. Weil im richtigen Leben hast du gleich den richtigen Kunden. Und hier in unserem Lernsetting, da können wir frei agieren. Wir können jederzeit abbrechen und sagen, so, ich probiere es einfach nochmal. Wir können es schwieriger machen. Wir können die Situation verändern. Wir können uns auch jemand anderes angucken, der genau das gleiche Problem vielleicht mit anderen Worten löst. Also das Rollenspiel oder die Simulation sind essentiell. Da kommt man eigentlich nicht dran vorbei.
Ja, und ich finde es wichtig halt auch für den Transfer in die Praxis. Ich habe die Worte schon mal laut gesagt, jemandem gegenüber, nicht vorm Spiegel, sondern ich war in diesem Gegenüber, in dem Konfliktgespräch, was ich vielleicht simuliert habe und habe genau auf diesen meinen wunden Punkt, der immer wieder kommt, jetzt kommt hier so eine Sache, eine Kritik, die reingeäußert, habe ich mal reagiert. Und habe mir meine Worte schon parat gelegt. Und wenn ich das trainiere und trainiere und trainiere, dann ist das ein Arbeitsablauf, ein Ablauf, der mir auch Sicherheit und Halt gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Rollenspiel oder die Simulation lasse ich weg, dann habe ich aber diesen Lerneffekt nicht.
Nee, den habe ich nicht. Und die Studie hat ja auch ganz klar beschrieben, da passiert richtig was. Ne? Wenn ich eine PowerPoint-Präsentation höre, dann erzählt mir jemand was, da bin ich aber in einer gewissen emotionalen Distanz zu. Also wenn der Redner mich fesselt, dann bin ich näher dran, aber es passiert da vorne an der Wand, da werden Folien gezeigt. Und im Rollenspiel, da bin ich mittendrin. Da kann ich gar nicht anders. Und da erlebe ich ja auch die gleichen Gefühle und Verhaltensaspekte, die ich auch im richtigen Spiel, in der richtigen Situation erleben würde.
Wenn du sowas gemacht hast, wenn du so ein Rollenspiel hast, wie löst du sowas auf, Axel? Also die Teilnehmenden gehen vielleicht in andere Räume auch oder suchen sich einen Platz, einen Ort, wo die dann vielleicht zu zweit, zu dritt diese Rollenspiele machen. Holst du sie dann wieder zurück ins Plenum?
Kommt immer drauf an, wie so das Gesamtsetting ist. Aber du nennst jetzt so die Form, verschiedene Rollenspiele laufen parallel. Da muss man natürlich was Zusammenführendes am Ende bringen. Oder aber man hat eine zentrale Geschichte, wo die anderen dann eher in der beobachtenden Rolle sind. Da kann ich natürlich ein anderes Ende finden und eher beschreibend, reflektierend reingehen, die unterschiedlichen Positionen der Beobachter. Was haben die von außen distanziert gesehen? Spiegeln und kombinieren mit dem Erleben derjenigen, die da gerade am Tisch gesessen haben.
Neben dem, dass wir jetzt natürlich auch Interaktionsmöglichkeiten haben, die auf unterschiedliche Weise aufgebaut sind, ne? Mal diskutieren, mal erleben, mal ausprobieren, ist immer so ein Thema, finde ich auch, dass man Spaß hat im Training. Dass man Dinge tut, die vielleicht auch lange im Gedächtnis bleiben. Ein Quiz, wo ich raten kann, eine Challenge, wo ich vielleicht als Gruppe untereinander etwas erreichen kann. Ein größeres Ziel, vielleicht auch eine kleine Belohnung kriege danach. Das sind so spielerische Elemente und die machen total viel Spaß auch im Training und fördern gleichzeitig auch das Ausatmen von so etwas.
Ja, Interaktion hat so viel, unglaublich viele Facetten und das gehört halt in unseren Veranstaltungen auch mit dazu, dass wir spielerisch spaßig sein dürfen, vielleicht sogar richtig, richtig albern. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Zusammenhänge drauf an. Aber ich genieße das halt. Wenn wir vorher in der Simulation richtig ernst und konzentriert an der richtigen Sprache und an der richtigen Vorgehensweise gearbeitet haben, dann kommt nach der Pause erstmal was Albernes, wo wir uns genau darüber wieder ein bisschen lustig machen. Ich glaube, unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen profitieren auch von dem Wechsel. Und das ist ja auch das, was diese ganzen Studien immer sagen. Die Abwechslung erreicht mehr insgesamt.
Ja, und die Aufmerksamkeit, die kann ich ja damit mit Abwechslung auch im gewissen Rad steuern. In meinem Training in Präsenz. Aber wie sieht das online aus?
Ja, da sind wir wieder beim Goldfisch.
Ja, online brauche ich auch Abwechslung, weil wir sind vielleicht trainiert, dass wir uns mal eine Dokumentation angucken, die 45 Minuten geht, über norddeutsche Inseln, wo ich dann selber zuhöre, entspannen kann. Aber wenn ich im Training 45 Minuten online dir zugucke, wie du referierst, auch wenn ich einen Methodenwechsel vielleicht habe, dass ich mir eine Frage in Chat mache, ist die Aufmerksamkeit einfach schwierig zu halten, weil ich ja auch doch noch auf die Mattscheibe halt gucke. Was für Interaktionsmöglichkeiten gibt's dort? Ja, zum Beispiel eine Mentimeter-Umfrage. Also ich mache nicht nur eine 1 oder eine 2 in Chat für Zustimmung oder Ablehnung, sondern ich nehme Mentimeter. Mentimeter ist ein Tool, was ich online gerne verwende. Und dort kann man Fragen stellen. Und die Teilnehmenden kriegen einen QR-Code. Den können die mit dem Handy abscannen und kommen auf eine Homepage. Und dort können die auf meine Fragen anonym antworten. Also wenn ich zum Beispiel die Frage mache und zum Beispiel, welche Erfahrung habt ihr in Konfliktgesprächen? Dann könnt ihr zum Beispiel, du Axel, könntest dein Handy nehmen und kannst das einscannen und kannst dann da das beantworten. Und da gibt es zum Beispiel ein Tool, eine Möglichkeit, das nennt sich Open End. Das heißt, zu dieser Frage könntest du immer und immer wieder auch deinen Senf dazugeben, dass wir sammeln. Das finde ich ganz spannend, weil ich kann jetzt selber als Trainer währenddessen schon vorlesen. Die ersten Erfahrungsberichte kommen in diese Übersicht. Man sieht die bei Mentimeter und die bauen sich so auf. Die ersten Kommentare werden oben gelistet und dann folgen immer mehr und immer mehr. Es kann ja sein, dass sich auch in der Besprechung dann auch Meinungen ändern oder Dinge nochmal einfallen. Das wäre zum Beispiel eine Interaktionsmöglichkeit online, um halt auch so einen Drive reinzukriegen.
Und das ging ja ganz schnell, also es, vor allen Dingen ausgelöst durch Corona, gab es ja überall dann Online-Veranstaltungen und sofort gab es ganz viele Interaktionsmöglichkeiten. Also die Interaktion so als Schlagwort spielte da auch gleich eine Rolle, weil es war klugen Menschen direkt klar, ich kann nicht eine Stunde lang einfach nur PowerPoint zeigen und darüber reden. Einige machen es leider immer noch, aber die Interaktion da reinzubringen, das ist das Spannende. Und diese ganzen Tools haben irgendwo Möglichkeiten, oft auch mehrfach, wie man mit den Leuten so ein bisschen spielen kann.
Und fördern natürlich Motivation, Engagement, dass man selber in der Gruppe sich erlebt, dass man selber Spaß hat an den Tools auszuprobieren und sichert hinterher den Lernerfolg. Jetzt ist die Frage, wir haben gestartet, Axel, ich habe dich gefragt, wie gehst du rein in so ein Training? Vier Ecken, Interaktion. Nach so einem Training gehst du da so eine Liste für dich durch? Gehst du einen Ablauf durch? Hast du all diese Interaktionen geschafft in deinem Training?
Bei der Planung sehe ich das ja schon. Ne? Bei der Planung sehe ich ja schon, habe ich Abwechslung drin. Und nachher, ja, ich mache es ganz genauso, ich hole mir die Liste wieder nach vorne und gucke, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Toll ist es ja immer, wenn man so eine Veranstaltung in Serie hat. Man weiß genau, in 3 Wochen habe ich die schon wieder, weil dann kann man verändern, verbessern. Und das geht auch wirklich erst, wenn man es einmal erlebt hat, weil man dann so richtig mitbekommen hat, welche Interaktion wie angekommen ist, worauf sind die Leute eingestiegen, wo hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr sein können. Also die Reflexion gehört in jedem Fall mit dazu.
Ja, und was sind eure Erfahrungen? Wie macht ihr es jetzt? Nehmt ihr euch die PDF, die ihr unter logbuch-training.de findet, als vielleicht Unterstützung, als Möglichkeit zu reflektieren, wie laufen meine Trainings? Habt ihr schon viel Interaktion drin? Oder habt ihr diese sogenannte langweilige PowerPoint? Doch die ist gar nicht so langweilig, weil die Zahlen, Daten, Fakten gut rüberkommen. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Vielfalt macht den Unterschied auf unterschiedliche Weise, dass gute Trainings gut ankommen.